Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und gehe heute mit Martin Kölbel in den Botanischen Garten Berlin. Diesmal aber nicht ins Algenherbarium in den Keller. Wir treffen uns am Eingang und gehen gemeinsam in das Gewächshaus für Sukkulenten, also zu den Kakteen. Martin Kölbel ist Literaturwissenschaftler. Er ist Brecht-Spezialist, hat bereits etliche Bücher herausgegeben und er ist eben auch ein Kakteen-Kenner und Liebhaber. Er meinte, die Kakteen wären jetzt im Winterschlaf. Mal sehen, ob man es ihnen anmerkt. Bin sehr gespannt auf die stachelbewehrten Ungetüme. Muss ich meine Jacke ausziehen? Ist warm da drin, oder?
Das ist jetzt eine spannende Frage. Normalerweise müsste es kalt sein, weil die Pflanzen jetzt ab Spätherbst in der Winterruhe sind. Das heißt, sie überwintern kalt, bekommen wahrscheinlich kein Wasser, bis es wieder warm wird. Rundgang. Das ist natürlich ein Anblick für die Götter. Das ist der berühmte Goldkugelkaktus. Dort hinten, der auch Schwiegermuttersessel heißt. Also man hat mit diesem großen Kaktus, der so goldfarben, orange schimmert, auch gewisse Fantasien. Aber der große, den man dort sieht, der ist ungefähr 100 Jahre alt.
100 Jahre?
Ja, der große. Und die kleinen sind entweder Nachzüchtungen oder, das weiß ich aber nicht genau, Kindel. Also Kinder, die dann vom Stamm wegwachsen.
Ach, das heißt, der vermehrt sich nicht über Bestäubung?
Das ist sehr unterschiedlich, wie bei den Kakteen alles sehr vielfältig und verschieden ist. Also man kann sich nie darauf verlassen, dass ein Merkmal auf alle zutrifft. Vielleicht gibt es eins botanisch gesehen, aber es gibt solche, die sich vegetativ vermehren, also über ihre Sprossen. Und es gibt natürlich auch solche, die sich über Bestäubung und Samen vermehren. Mhm. Und manche eben auch in Mischform.
Und wie klein ist er am Anfang und wie überlebt er die 100 Jahre?
Am Anfang ist er sehr klein, wie alles, was anfängt zu wachsen. Und er fängt an damit, dass sich meistens sind es zwei Blättchen bilden. Daran sieht man, dass er tatsächlich von den Pflanzen herkommt, auch von den Blattpflanzen. Dann allmählich entwickelt er seine Korpulenz, also seinen inneren Wasserspeicher. Das ist sozusagen eine Stammsukkulenz, die aber sehr lange braucht, bis sie so groß ist. Und es braucht, und das ist ganz entscheidend, auch hier im Gewächshaus einen Gärtner, der ihn gießt und pflegt und dafür sorgt, dass er die Bedingungen bekommt, die er von Amerika her gewohnt ist. Wenn man den nach draußen setzen würde, würde er spätestens im Winter verfaulen oder erfrieren.
Das heißt, hier sind immer noch solche Temperaturen, wie sie wären in Amerika zur Winterzeit?
Ja, das stimmt sicher nicht ganz. Es ist eher so, dass man bestimmte Dinge simuliert, die den Wuchsbedingungen ähnlich oder nahe sind. Also man darf sie im Winter nicht gießen, dann würden sie verfaulen. Man darf sie nicht warm stellen, dann würden sie versuchen zu wachsen, aber zu wenig Licht haben. Das heißt, es sind eigentlich drei Dinge, die man erfüllen muss. Das eine ist, sie brauchen viel Licht. Und wenn es im Winter wenig Licht ist, dürfen sie nicht wachsen, sonst würden sie vergeilen, wie man das heißt. Also sie werden nicht rund, wie der hier so schön ist, sondern sie würden in die Länge schießen. Und sie brauchen simulierte Wechsel von Feuchtigkeits- und Trockenphasen. Also sie müssen immer wieder ganz austrocknen, ehe sie wieder Wasser bekommen oder zumindest weitgehend. Und man muss sie eben in den Winterschlaf versetzen. Und das ist jetzt der Fall.
Also schlafen hier alle um uns herum?
Ja, die Kakteen kann man so sagen. Es ist übrigens auch, wir werden ja sicher noch mehr über die Geschichte dieser Pflanze sprechen, Karl von Linné gewesen, der als erstes sagte, die Pflanzen schlafen auch. Er hatte das nicht bei den Kakteen gesehen, aber bei normalen Blattpflanzen, die dann einfach, wenn plötzliche Trockenheit kommt oder Wuchsbedingungen nachteilig werden, ihre Blätter hängen lassen. Und das hat er als Schlaf bezeichnet.
Und wie lange dauert das an?
Man muss wissen, dass die klimatischen Bedingungen in Amerika nicht so sehr geprägt sind von den Jahreszeiten, wie wir sie haben, also Winter, Sommer, Herbst und Frühling, sondern das ist eher Trockenphase und Regenphase. Die Wachstumspause ist immer in der Trockenphase und erst in der Regenphase fangen sie dann an zu wachsen. Also ich weiß nicht, wie lange das ist. Es ist von Ort zu Ort verschieden, zwischen 4 Monaten, halbes Jahr so ungefähr.
Das heißt, der Kaktus kommt gebürtig aus Amerika.
Das ist die wichtigste Sache, die man wissen muss, wenn man über Kakteen nachdenkt, dass er aus Amerika kommt. Da hängt sehr viel dran, nicht nur, wie man ihn gärtnert und pflegt und kultiviert und wie es ihn hier bei uns in Europa gibt. Da hängt natürlich auch daran, seit wann wir überhaupt sinnvoll über Kakteen reden können. Also sowohl hier in Europa als auch in Amerika.
Und ab wann können wir das?
Das hängt natürlich mit Kolumbus zusammen. Der gilt als der entscheidende Akteur in dieser Frage. Also man kann es ganz trivial formulieren. Ohne die Entdeckung Amerikas hätte man den Kaktus in Europa nie kennengelernt, wenn er nur dort wächst. Von einer Ausnahme abgesehen, kann man ihn erst überhaupt sinnvoll entdecken, wenn man Amerika kennt. Und das Zweite, was man sagen muss, dass Kolumbus ja nicht nur der Entdecker Amerikas ist, sondern sozusagen auch der Gründungsvater dessen, was wir heute Globalisierung nennen. Also mit Kolumbus, der Rückreise von Amerika, das ist das Entscheidende. Es genügt es nicht, das zu entdecken, sondern man muss auch wieder auf die andere Seite des Atlantiks kommen. Mit Kolumbus beginnt so etwas, was man in der Biologie den kolumbianischen Austausch nennt. Der kolumbianische Austausch ist sozusagen, was wir heute Globalisierung nennen, nur bezogen auf die Lebewesen. Also wirklich auf eine Migration von Pflanzen, von Organismen, von Tieren zwischen vor allem erstmal den Kontinenten Amerika und Europa, aber dann natürlich auch umfassend um die ganze Welt.
Das heißt, Kolumbus hat wirklich Kakteen ausgepflanzt, mit aufs Schiff genommen und mit zurückgebracht?
Das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann, schlüssig. Es gibt, man liest es häufig, gerade Kakteenfreunde finden das toll, wenn Kolumbus gleich schon einen Kaktus, also ihre geliebte Pflanze, mit nach Europa brachte. Interessanter, finde ich, ist die Frage, was hat dieser Kolumbus überhaupt wahrgenommen, als er zum ersten Mal in Kuba amerikanischen Boden betrat? Und das Interessante von den Zeugnissen, die wir kennen, ist, er hat erstmal europäische Vegetation wahrgenommen. Also er hat verglichen, was er kannte von Andalusien oder von anderen Gebieten und sagte, ja, die Palmen sehen genauso aus wie dort, die ich kenne. Und das ist das Zweite, er hatte noch nicht nur diesen neuzeitlichen oder auch modernen Wissensdurst, sondern war ein sehr religiöser Mensch. Überhaupt seine Idee, man könne ja nach Amerika reisen oder er meinte ja nach Indien einen neuen Seeweg entdecken, ist aus religiösem Schrifttum geboren. Also es gab vor ihm prominente Spekulationen, wenn man eine bestimmte Reiseroute einschlägt, findet man das irdische Paradies. Das irdische Paradies ist eine Vorstellung, dass als die Sintflut kam, das so hoch war, dass das Wasser dort nicht hinreichte. Also sozusagen die Entsprechung zur Arche, nur eben als riesiger als Mount Everest oder sowas. Und das muss es irgendwo geben. Und Kolumbus dachte, ich fahre dahin und finde das irdische Paradies. Und wenn man die Genesis liest, merkt man sofort, da wächst alles, nur nichts, was Dornen hat. Und damit ist klar, von der Logik her kann da nicht so ein dorniger Goldkugelkaktus oder ein Melokaktus oder was auch immer wachsen.
Somit war entschieden, dass er es noch nicht gefunden hatte.
Nein, das ist meine Hypothese. Aber man muss sagen, dass es relativ bald die ersten Kakteen in Europa gibt. Also es sind, ich weiß es nicht, sind weniger als 100 Jahre. Und das ist für so eine eigentlich entlegene Pflanze, von der man erstmal vermutet, sie hat alles, nur keinen Nutzen, ist das schon schnell.
Ja. Aber das heißt, aber hat sie einen Nutzen?
Ja, einige haben tatsächlich auch einen Nutzen. Also vielleicht können wir ja mal direkt zu den Pflanzen gehen. Dann kann ich dir die auch zeigen. Also das Interessante ist ja, was wissen wir von den Kakteen bevor Kolumbus kam. Das ist sehr heikel, weil die Spanier in ihren Eroberungszügen sehr viel zerstört haben von dem, was an präkolumbianischen Quellen vorhanden war. Es ist auch schwierig, weil wir vor allem eine mündliche Überlieferungstradition haben. Wir haben aber wenige Quellen, von denen man schließen kann, dass die ersten Kakteen, die bebildert wurden, natürlich solche waren, die entweder einen kultischen Nutzen hatten oder einen landwirtschaftlichen oder medizinischen. Das heißt, der Kaktus, der hieß da noch nicht so, sondern hatte die indigenen Namen vor Ort. Der Kaktus ist vor allem in diesen kulturell-kultischen Kontexten wahrgenommen worden. Da, Moment.
Ach, die sind ja irre hier.
Dieser hier?
Dieser riesige Baum? Oder?
Dieser baumartige Kaktus, das müsste eine Opuntia ficus indica sein.
Das klingt aber nicht sehr indigen.
das Interessante ist, dass da der Kolumbus noch drin steckt. Es heißt ja wörtlich indische Feige. Man gab den Namen, weil man da noch dachte zu der Zeit, na, Kolumbus hat Westindien, wie er sagte, entdeckt. Also gibt man ihm einen Namen, der ein europäisches Moment, also Feige, das kennt man von Italien her, verbindet mit diesem neuweltlichen Westindien. Deswegen heißt er bis heute Ficus indica, obwohl er natürlich nicht aus Indien kommt, sondern aus Mexiko. Und das ist sozusagen die Gattung, die in Mexiko die berühmteste Bedeutung eigentlich entwickeln konnte. Also man sieht das immer noch auf der mexikanischen Flagge, sieht man als Gründungsmythos für den Staat Mexiko und zuvor für das Aztekenreich. Es gibt eine Darstellung mit einem Felsen, darauf wächst ein Kaktus, also diese Opuntia, und obendrauf sitzt ein Adler. Und diese Dreiheit merkt man sehr schnell, dass es hier nicht um Wildpflanzen oder Wildphänomene geht, weil in dieser Konstellation kommt sie nicht vor. Die Mexikaner oder Azteken sind ausgezogen, um ihr gelobtes Land, wie man im christlichen Rahmen sagen würde, zu finden. Und dieses gelobte Land wurde ihnen immer angezeigt durch diese Dreierkonstellation mit Kaktus.
Und auf die sind sie gestoßen?
Auf was genau sie gestoßen ist, lässt sich, glaube ich, genauso wenig sagen, wie auf was Kolumbus wahrgenommen hat. Was man aber unbedingt betonen muss, wenn so eine Pflanze wie der Kaktus oder hier die Opuntia in so ein prominentes Bildzeichen übergeht, muss diese Pflanze schon einen hohen Wert gehabt haben in der Kultur. Und das weiß man sehr gut. Sie ist Futterpflanze gewesen. Dafür hat man sie gebraucht. Sie hat Früchte, die man hier auch schön sieht. Die hat man verzehren können. Und vor allem hat man eine Laus darauf züchten können, mit der man eine rote Farbe herstellen konnte. Und diese rote Farbe, seine Lackpigmentfarbe von der Cochonilla Schildlaus, diese Farbe ist gleichzeitig die Farbe für alles, was eine hohe Macht hat im Staat. Also ähnlich wie dem spanischen Purpur ist dann auch diese Farbe, beziehungsweise dieser Nützling, das erste gewesen, was man wahrscheinlich mit dem Kaktus und vom Kaktus nach Europa transportierte, weil die Spanier waren ja vor allem an Rohstoffen interessiert. Und das war dann lange Zeit eines der einträglichsten Exportprodukte, mit der man das doch schwierig herzustellende Purpur ersetzen konnte.
Und wer hat diese Pflanze gegessen, nicht mit all den Stacheln? Wurde es an Tiere verfüttert?
Ja, es wurde an Tiere verfüttert, also als Tierfutter konnte man das nehmen. Und die Früchte natürlich, die gibt es bei uns ja auch auf dem Markt zu kaufen, die Kaktusfeigen, die hat auch der Mensch gegessen.
Ja. Und konnten denn dann praktisch die Eroberer diesen Kortex dechiffrieren?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil natürlich zwei Welten aufeinandertreffen, die nicht aufeinander passen. Also die einen sind eine monotheistische Religion, die eine polytheistische, die eine haben Menschenopfer, die andere tabuisieren es und so weiter. Und die einen sind Eroberer und die anderen sind Unterdrückte. Und das Letztere ist natürlich dasjenige, was bei der kulturellen Verständigung dann das größte Hindernis darstellt. Die Spanier haben natürlich ein Interesse daran, die Kultur in ihren Kulturkreis zu überführen und gewissermaßen, wie soll ich sagen, beherrschbar zu machen. Und damit ist klar, dass die Eigenheiten der aztekischen Kultur natürlich immer gefiltert vorkommt durch die christliche Kultur. Und das ist dem Kaktus eigentlich bis heute erhalten geblieben. Also wir haben diese Pflanze, es ist ein sehr interessantes Phänomen, obwohl sie in Amerika heimisch ist, ist sie doch in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Darstellung, in ihrer Erforschung sehr stark von europäischen Traditionen, Wissensformen, Kulturformen und so weiter bestimmt.
Ah, weil die Wissenschaftler dann entschieden haben, wie die Pflanze heißt, was sie tut und was sie kann?
Genau, das ist natürlich das Erste. Wann heißt die Pflanze überhaupt Kaktus? Und wir wissen es nicht genau. Wir wissen nur, dass Linné der Erste war, der den Namen verbindlich einführte. Und wir wissen, dass der Name entstand, als man versuchte, ähnliche Pflanzen, die in Europa wachsen, zu finden, denen man es dann zuordnen kann. Und Kaktos ist nichts anderes als eine Artischocke, eine distelartige Artischocke, die in Sizilien wächst. Das heißt, dem Namen nach ist der Kaktus erstmal zum Sizilianer erklärt worden. Also er war dann ein waschechter Europäer und blieb das eigentlich auch recht lange.
Und konnte denn der überführte Kaktus überhaupt überleben in Europa? Es sind doch wirklich durch die anderen Witterungsverhältnisse ganz andere Gegebenheiten, die er vorfindet.
Wir haben eine Pflanze, die auf ihre Wuchsbedingungen vor Ort wirklich bestens spezialisiert ist. Aber für das, was sie hier in Europa, auch in Südeuropa, aber vor allem hier in Deutschland vorfindet, ist sie einfach falsch spezialisiert. Der Hauptgrund ist sicher, dass sie die kalte Winternässe nicht verträgt. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb sie die Pflanze, abgesehen jetzt von 26 sind es glaube ich Arten, sich nicht gut verwildern konnte. Also wir haben insgesamt 1850, je nach Zählung, das wechselt. Also es ist eigentlich ein kleiner Teil, wie man es deutet.
In den Wohnzimmern steht sie ja schon zuhauf.
Das ist eine späte Entwicklung. Also sie fängt natürlich erstmal in den botanischen Gärten an. Zunächst vermute ich mal sind es Lebendpflanzen, die man ausgegraben hat und wieder eingegraben. Wahrscheinlich ist auch vieles kaputt gegangen, wie das so ist. Dann hat man allmählich begonnen, sie auch aus Samen zu züchten. Und dann beginnt eigentlich erst mit der Erfindung von solchen mit viel Glas geschützten Gewächshäusern der Siegeszug, sage ich mal, des Kaktus in Europa. Also erst in dem Moment, wo man wirklich viel Licht und viel Sonne in die Häuser bringen konnte, ist die Pflanze überhaupt erstmal in Vielzahl aufgetreten. Damit ist sie aber noch nicht auf der Fensterbank. Und auf die Fensterbank, das ist dann auch nochmal ein Schritt mit vielen Zwischenstufen. Sie muss erstmal als kulturwürdige Pflanze entdeckt werden. Das ist vor allem damals die Aufgabe der Kunst gewesen, die es so ein bisschen popularisieren hilft. Und dann braucht es natürlich bestimmte soziale Verhaltensformen, die der Pflegebedürftigkeit des Kaktus angemessen sind.
Die da wären?
Es sind zwei, die gewissermaßen zusammenspielen und sehr viel dann auch zur Popularisierung und auch Ästhetisierung des Kaktus beigetragen hat. Das ist einerseits der Hobbyist, derjenige, der Freizeit hat, um sich mit Dingen zu beschäftigen, die sein Leben erfüllen. Und der zweite ist der Sammler. Der Sammler, der sich heutzutage ein eigenes Gewächshaus zulegt oder eben eine eigene, hinter dem Südfenster im eigenen Haus eine kleine Siedlung anlegt mit Topfpflanzen. Und sie dann entsprechend züchtet und pflegt.
Und war das dann eine Modeerscheinung, dass viele Kakteensammler sich trafen, zusammenkamen, Vereine gründeten?
Das ist eine Entwicklung, die tatsächlich später einsetzt. Die Grundvoraussetzung ist, dass man natürlich vermehrt nach Amerika reist, um dort neue Arten zu entdecken, also um das Spektrum zu erweitern. Und das andere ist natürlich, dass überhaupt so etwas wie Sammelleidenschaft und privates Sammeltum sich entwickelt. Das setzt voraus, dass man in der Tat nicht mehr darauf guckt, was für Nutzen diese Pflanze hat. Es hat meistens die Funktion von einer Ersatzbefriedigung. Wie man sich auch ein Haustier hält, so hält man sich eben Hauspflanzen, ja, in großer Menge und in großer Breite und kann sozusagen ein Fenster öffnen zu Dingen, die man gern hätte, aber nicht bekommt. Also es ist in allen Beschreibungen, die man vom Sammler liest, ist das ein Utopist, der auf die Pflanze sein Bedürfnis nach Frieden, nach Schutz vor der Natur, nach Fernreise, nach Exotik und so weiter erfüllt.
Schutz vor der Natur?
Das ist ein interessantes Phänomen, das man vor allem bei seinem Geschwister, dem Hobbyisten, findet. Also wenn man sich die Bilder von Spitzweg anschaut, das ist ja der wahrscheinlich berühmteste Maler von Kakteen oder von Genre und Szenerien mit Kaktus. Da sieht man auf all seinen Bildern, es sind insgesamt 10, die er gemalt hat mit Kaktus, sieht man immer die Spannung zwischen der Natur, die man sich ins Haus holt, die aus Amerika kommt, aus der Fremde und dort eine kleine Oase des Glücks bildet. Und draußen im Hintergrund sieht man dann einen Ausschnitt genau aus der Natur, aus der sie jetzt denklogisch gekommen ist. Und das ist eine unheilschwangere, bedrohliche, die dahin dämmert, wo man weiß, da könnte jederzeit irgendwas rausspringen und den Kakteenfreund auffressen oder so. Ja. Und diese Abdichtung der häuslichen Welt gegen die, ich sag mal, wilde Realität dort draußen, das ist ein ganz zentraler Zug des Hobbyisten und auch des Sammlers.
Aber als Züchter, wenn ich mir vorstelle, dass sie 100 Jahre alt wird, da sind ja die Zuchtmöglichkeiten auch sehr gering in meiner eigenen Lebensspanne.
Das ist auch eine interessante Geschichte, weil natürlich mit diesen sozialen Umgangsformen, die man dann mit der Pflanze entwickelt, verändert sich natürlich auch das Bild, was man von dieser Pflanze hat. Und in noch mehr in der Sammlung als auf der Fensterbank merkt man sehr schnell an dieser Pflanze, dass sie ein doppeltes Gesicht hat. Das einerseits ist was Organisches, also ein Lebewesen, das wächst, aber weil es sehr langsam wächst und auch dann, wie wir hier sehen, eine sehr geometrische Struktur bildet, hat sie gleichzeitig was Anorganisches. Also man kann sie fast für ein Mineral halten. Also etwas, was Ewigkeit verspricht. Also was trotz des langsamen Wachstums auch etwas zu sein scheint, was man nicht verliert.
Aber diese Symmetrie begeistert auch mich, wie ich jetzt so vor denen stehe, vor den Kakteen.
Ja, es ist ja, wenn man sich so anschaut, was bei der Pflanze in der Kunst oder auch in der Literatur überhaupt wahrgenommen wurde, sind es immer meistens einzelne botanische Merkmale, die dann verabsolutiert wurden. Die Symmetrie ist eines, also das kommt vor allem aus dieser Anordnung der Dornen auf hier jetzt auf den Kanten. Wir haben auch Warzen oder wir haben auch ohrförmige Gebilde. Also wir haben eine wirklich große Vielfalt und es wurde immer ein Detail herausbegriffen, neben den Dornen und den Kanten natürlich auch die Blüten. Das sehen wir heute nicht. Die Blüten sind eigentlich das Ereignis, was den Kaktus überhaupt in Europa salonfähig gemacht hat. Ich glaube, dass das erste Vorkommnis eines Kaktus oder das erste wenigstens prominente Vorkommnis ist bei Jean-Paul im Roman Titan. Der ist 1800 etwa erschienen und da ist es natürlich die Feier der Blüte. Die macht ihn zu etwas ästhetisch Wertvollem.
Weil sie so selten ist?
Weil sie so selten ist, das ist der eine Punkt, wobei man hinzusagen muss, sie ist vor allem bei uns so selten, weil so wenig Licht und Sonne meistens ist, blühen die Kakteen seltener. Es gibt welche, die auch viel blühen, aber eben weil sie selten ist. Das andere ist natürlich, weil man sie von so einem dornigen Körper nicht erwartet. Also es ist quasi eine üppige Schönheit, die sich durch einen mit Dornen besetzten, wehrhaften Körper durchkämpft und dann in großer Fülle oder auch in kleiner, in allen möglichen Farben und Schattierungen erscheint. Also es ist da, glaube ich, so eine Figur dahinter, dass aus dem Hässlichen was Schönes wird, dass aus dem Widerständigen sich was hervorkämpft, was dann sich ganz frei der Welt zeigt.
Sammelst du denn selbst Kakteen?
Ja.
Bekennend.
Ja, es ist irgendwie, natürlich habe ich auch Kakteenreisen gemacht und es ist, wenn man so ein Buch schreibt, ist es unverzichtbar, dass man auch Anschauungsmaterial hat und das ist nicht bloß das, was in Fotos dokumentiert ist oder in botanischen Gärten wächst, sondern was dann auch sich häuslich immer wieder zeigt in seinen Eigenheiten.
Und Kakteen reisen wohin?
nach Chile, Bolivien und Südamerika.
Das heißt, Nordamerika ist nur ein Teil, der auch Kakteen hat.
Ja, also sie wachsen ja, haben in Amerika ja eigentlich eine recht weite Verbreitung, also vom südlichen Kanada bis runter nach Patagonien. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wo sehr viel wächst und wo Kakteenreisen zu machen sich auch lohnt. Mexiko ist sicher das eine Land und das andere. Bolivien gilt neben Peru als Wiege des Kaktus. Also man vermutet, dass von der Evolution her dort die ersten Kakteen entstanden sind. Also auch das ist sicher eine Reise wert.
Kann man das denn beziffern, wann von der Evolution her, wann es den ersten Kaktus gab?
Ja, man kann es nur ungenau beziffern. Also es ist, der Kaktus hat die Eigenart, dass er keine Fossilien bildet. Das ist normalerweise, wenn man über Pflanzenalter nachdenkt, sind Fossilien die besten Datierungsquellen, die man hat. Der Kaktus hingegen, weil er eben nicht in Feuchtgebieten wächst, bildet nun mal keine Fossilien. Man hat bisher noch nichts gefunden. Also hat man auch keine verlässliche Quelle. Man kann jetzt nur spekulieren, darüber nach Gründen suchen, warum wächst er nur in Amerika? Und die wirklich sehr verkürzte und einfache Antwort ist, der Kaktus ist erst evolutionär gekommen, als die Kontinente, wie wir sie heute kennen, schon existierten. Also es gab eben diesen Bereich, den man heute Amerika nennt, der war abgesondert von den übrigen, sodass die Pflanze sich nicht über den Luftweg oder gar über den Landweg verbreiten konnte. Also blieb sie eben auf ihrer kontinentalen Insel in Amerika. Und das ist im Vergleich zu den anderen Pflanzen, die wir haben, sehr spät. Mhm. Ich würde jetzt mal vorschlagen, wir gehen hier mal hoch. Da sind nämlich die kleineren und nicht die Bäume, die baumartigen. Also was man auch noch mal betonen muss, was man hier allein schon sieht, ist die wirklich unüberschaubare Vielfalt von Pflanzen. Also wir haben hier Baumartige, wir haben Kandelaberartige, wir haben Bodenkriecher, wir haben welche, die aussehen, als hätten sie Ohren. Dann haben wir den schon erwähnten Kugelkaktus. Da oben haben wir noch ganz kleinwüchsige, da haben wir Hängekaktus. Dann haben wir sogar welche, die Blätter haben, also die Pereskien.
Ohne Stacheln?
Stacheln haben sie fast alle, auch nicht alle, aber ohne Sukkulenz, also ohne das, was wir hier als dicken Korpus sehen. Es ist einfach nur ein Stamm, aber keine Sukkulenz. Und man vermutet, dass das, jedenfalls gibt es die Theorie, der Urkaktus so gewesen ist, also der noch keine Sukkulenz hatte, sondern im Grunde wie ein Rosenstrauch aussah. Und die Sukkulenz kam dann erst später hinzu.
Ich hatte immer gedacht, den Kaktus macht zum Kaktus, dass er Stacheln hat.
Ja, also jetzt muss ich leider das, was man immer sagt in solchen Fällen, er hat Dornen, keine Stacheln. Das ist im Deutschen, wird da streng unterschieden. Jetzt ganz verkürzt gesagt, ist es das Rudiment von einem Ast oder das Rudiment von einem Blatt. Und beim Kaktus ist es nicht der Stamm, der die Dornen bildet, sondern das Blatt. Also das heißt, das, was man hier als Dornen hat, waren irgendwann mal Blätter. Und die haben sich dann evolutionär zurückgebildet zu diesen Dornen. Also die Dornen haben ja, was sehr einsichtig ist, eine doppelte Funktion. Also einerseits sollen sie Nager davon abhalten, dass sie zubeißen. Also wenn der in so einem Trockengebiet wächst, ist natürlich jeder dankbar, wenn er da so eine Wasserquelle hat. Ja, aber das ist nicht so einfach. Und das andere ist, sie schützen die Haut, die Epidermis, vor dem doch sehr intensiven Sonnenlicht. Nun gibt es aber auch Kakteen, die solche Wuchsbedingungen haben, dass sie quasi im Gras wachsen oder irgendwie versteckt im Schatten von Gesellschafterpflanzen. Die brauchen die Dornen nicht. Also sie schützen sich dann durch die Härte der Außenhaut eher und eben durch den Schatten, den die anderen Pflanzen spenden.
Aber so viel Schatten bietet doch so ein Stachel auch nicht.
Naja, aber wenn man schaut, wie viele das sind, ist das schon, also für unsere Verhältnisse sicher sehr wenig Schatten, aber für so eine sonnengeplagte Pflanze ist das schon der Unterschied, der ausreicht, um sie überleben zu lassen. Botanisch sind das ja noch in anderer Hinsicht Spezialisten, die dann die Frage des Wassermanagements in den Mittelpunkt ihres Wachsens stellen, also nicht nur der Wasserspeicher, die Sukkulenz, sondern auch die Art der Photosynthese. Die meisten folgen der sogenannten Kammphotosynthese. Das ist ein Vorgang, dass man sie aufteilt in zwei Phasen. Also in eine, die die Sonne braucht am Tag, aber die Weiterentwicklung erfolgt dann in der Nacht. Also in dem Moment, wo die Pflanze ihre Poren öffnen muss, ist es schon dunkel. Das heißt, dadurch, weil die Sonne nicht mehr scheint, wird die Verdunstung reduziert. Sie spart damit bei der Photosynthese Wasser.
Aha.
Vielleicht gehen wir mal nach
ja,
oben,
gerne.
Oder? Das ist, die Frucht ist natürlich toll. Das ist ja auch interessant, apropos Dornen und Schutz gegen Nager. Es gibt ja keinen Kaktus, der so giftig wäre, dass wir daran sterben würden. Also es gibt keine giftigen Kakteen. Die brauchen, anders als Pilze, die ja das Gift brauchen, um sich sozusagen gegen zudringliche Verzehrer zu schützen, brauchen die das nicht. Die wehren sich nur über ihre Haut und über ihre Dornen.
Natürlich ist auch. Doch eine Blüte dran, oder?
Ja, das ist eher ein Fruchtstand. Also die haben schon geblüht. Das sind Epiphyllen, also Okari steht hier, also Blattkakteen. Die eigentlich auch ist es eine falsche Bezeichnung, weil das ist ja kein Blatt, sondern die Sukkulenz bildet sich bei allen Kakteen am Stamm. Also das sind quasi die Stämme, die Pflanze hat, wie den Baum. Nur verholzen sie nicht.
Ah, okay. Wie groß schätzt du, sind die? 5 Meter, 6 Meter? Hier die großen Baumkakteen, die wir jetzt verlassen?
Ja, die sind etwa so groß. Ja. Die sind aber im Vergleich dann, also es gibt ja noch größer, also die größten sind die berühmten Saguaros, die Carnegiea gigantea, wie sie auch heißen, also gigantische Pflanzen, die vor allem in Arizona wachsen, auch bekannt als Westernkaktus, und die werden 25 Meter hoch und über 100 Jahre, 300-jährige hat man, glaube ich, schon gefunden. Das sind richtige Riesen. Das ist auch interessant. Das ist eine Pflanze, die man mit dem Kaktus verwechseln könnte, aber es ist eine Euphorbie, also eine ganz andere Familie, und man kann sie, also sie sieht so aus wie ein Kaktus, aber man würde sich botanisch, glaube ich, unterscheiden können, neben anderem, dass sie nicht diese Areolen bildet, die die Kakteen haben.
Was sind die Areolen?
Das sind diese Dornenkränze, das sind hier ja keine. Ich weiß nicht, ob wir hier, und da sehen wir mal bestimmt einen. Hier, dieser Kranz. Also ich bin jetzt kein professioneller Botaniker, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind diese Areolen dasjenige, was man das familientypische Unterscheidungsmerkmal heißt.
Das heißt, dass verschiedene Stacheln immer aus einem Kranz heraus wachsen?
Ja, eben Dornen.
Dornen, jetzt habe ich gedacht.
Ja, genau.
Gibt es denn Prominente unter den Kakteen?
Es ist immer die Frage, woran man die Prominenz festmacht. Also es gibt sicher, wenn man sagt, prominent ist das, was selten ist. Also das ist eine europäische Perspektive, die auch vom Sammler dann herkommt oder vom Kakteenliebhaber, der natürlich so eine Neigung hat, auch für Dinge, die dadurch ihren Wert haben oder bekommen, dass sie nicht jeder hat. Und da gibt es dann vor allem neu entdeckte Pflanzen. Also es wird ja eigentlich alle Jahre werden 2, 3 neue Arten entdeckt, also es, oder noch mehr. Also es ist eine rege Tätigkeit. Man kennt die Familie noch nicht. Und wenn die dann auf den Markt kommt, was heutzutage auch, wenn es nicht aus Samen kommt, also Lebendpflanzen, ist illegal. Aber wenn sie dann auf den Markt kommt, ist das natürlich was ganz Besonderes, ja.
Zu welchen kultischen Zwecken wurde die denn damals verwendet, die Kaktee?
Also es gibt ja einzelne Pflanzen, die psychoaktiv sind, also die Rauschmittel haben. Das ist zum Beispiel die Lophophora williamsii, der berühmte Piotl-Kaktus, oder der St. Petro-Kaktus, das ist ein Trichocereus. Die haben beide als Wirkstoff Mescalin, was man dann auch irgendwann im 20. Jahrhundert entdeckte und isolierte. Und die ganze Bedeutung dieser Pflanzen rührt natürlich daher, dass man das Rauschmittel für die jeweiligen kultischen Zwecke verwenden konnte, also für rituelle Feiern, für Initiationsriten oder eben auch nur als Machtbeweis für den Schamanen. Also wir haben eine präkolumbianische Stele, die tatsächlich so einen Kaktusträger zeigt und der hält so eine Art Säulenkaktus in der Hand. Und das ist natürlich, das Interesse ist nicht der Kaktus, wie jetzt für uns, ja, sondern es ist der Wirkstoff darin, der den Kaktus so wichtig macht. Und indem er es zeigt, ist das wie vielleicht wie der Zepter des Kaisers. Das ist sein Macht, Zeichen der Macht, sein Insignien, die er da trägt.
Und das wird dann aus dem Saft gewonnen, aus dem Wasser, das sie in sich trägt?
Ja, also es ist in dem, ich sag mal, Fleisch, das man hinter der Haut findet, es gibt unterschiedliche Herstellungsverfahren. Bei dem Piotl-Kaktus gibt es, dass man Buttons herstellt, also man schneidet es in Scheiben, trocknet es und kaut es. Man kann auch einen Sud herstellen, das wurde auch unter den mexikanischen Völkern so konsumiert, wie wir heute Bier trinken, also als normales Getränk mit einem gewissen berauschenden Zusatz. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch heute noch in den südlichen USA eine Kirche, der man das gestattet hat, den Piotl-Kult fortzusetzen. Also die sind daraus entstanden, aus dem aztekischen Kult. Und man kann dort gegen $500 Spende, kann man das konsumieren und setzt sich dann irgendwo ins freie Feld, in Hütten und überlässt sich der Rauschwirkung und der göttlichen Erleuchtung.
Hast du aber nicht ausprobiert in Bolivien?
Nein. Nein. Und wenn man das wollte, natürlich auch ein Nachteil ist hier in Europa. In Europa bilden die Kakteen kein Mescalin aus. Also meine Lophophoren kann ich nicht verspeisen, um mich in Trance zu versetzen, weil sie einfach zu wenig Sonne haben und dann bilden sie kein Mescalin.
Ich erinnere nur von Antonin Artaud, der auch darüber geschrieben hat, genau. Über seine Mescalinräusche.
Genau, der ist in der Tat in diese indigenen Gruppierungen gereist und fand dann mit den Mescalinräuschen, in die er sich dann versetzen ließ, so eine neue Droge von den vielen, die er konsumiert hat, und hat daraus natürlich auch eine eigene Kulturhypothese entwickelt, die ich aber jetzt im Einzelnen nicht kenne.
Es hat aber jetzt nie dazu geführt, wie jetzt der Opiumrausch, dass es dann den Piotl-Rausch gab in Europa?
Es gab eine Hochzeit des Mescalin-Konsums, allerdings nicht dem natürlichen, dass man über die Kakteen gewinnen konnte, sondern man konnte es dann irgendwann chemisch isolieren. Und dann war Mescalin in Europa lange Zeit der Vorläufer des LSD. Also man hat es dann wirklich konsumiert, um sein Bewusstsein zu erweitern, wie später mit dem LSD. Und auch bei Künstlern war das sehr verbreitet. Also es sind da sehr namhafte Personen, die das konsumiert haben. Huxley hat ein ganzes Buch geschrieben, Artaud hat es vor Ort konsumiert, dann Walter Benjamin, also es ist eine illustre Reihe. Und dann irgendwann wird eben das LSD entdeckt und dann verschwindet das Mescalin so ein bisschen aus dem Bewusstsein.
Wir können noch mal darunter. Mhm. Weil diese sind ja auch wirklich wie Würmer, die sich hier so entlang...
Das ist das Astrophytum. Jetzt haben wir es. Ah. Der da. Der hat...
Sieht eher aus wie ein zerknautschter Ledersack.
Ja, das ist in der Tat. Ja. Der hier zum Beispiel, das ist ein Areocarpus, was wahrscheinlich... Da sieht man, dass für den die Wuchsbedingungen hier eigentlich verkehrt sind. Also der ist im Grunde kaputt. Und der ist nicht kaputt gegangen, vermute ich, weil man ihm nicht genügend Wasser gegeben hat. Also er wirkt ja sehr vertrocknet, sondern weil er mit der Sonne, die hier durchkommt, nicht klarkommt. Also die wachsen zum Teil relativ tief in der Erde und werden teilweise dann auch überschwemmt. Und die zurückbleibende Erde schützt sie dann vor der Sonne.
Und hier ist er so ausgeliefert.
Dass er dann nicht wachsen kann, genau. Das ist auch schön. Ich finde ja, dass man sie auch anfassen können muss. Und da muss man natürlich immer wissen, wie diese Dornen so unterwegs sind. Also es gibt Pflanzen, die man nicht anfassen soll, wie zum Beispiel die Opuntia, die wir eben gesehen haben, die hat so ganz dünne Härchen, die man nicht mehr aus der Haut kriegt oder nur sehr schwer und dann auch eitrige Verletzungen verursachen können. Aber solches, wenn man die sozusagen richtig anfasst, ist es wie ein Fell, ja. Also da sind sie ganz weich.
Und du kennst jetzt die Wuchsrichtung, deswegen weißt du, in welche Richtung die
streichst. Ja, genau. Also bei dem würde ich es jetzt nicht machen. Den befühlt man eher nur leicht. Ja. Wenn man da so drüber streicht, ist man schon
verletzt.
Genau, das ist so eine Lophophora. Die könnte man jetzt essen, wenn man da drin Mescalin ernten will. Also nicht hier, das ist der Biotl-Kaktus hier.
Ach, das ist er.
Das ist ein schönes Stück, also geradezu ein sensationelles Stück.
Ja, weil er aus so vielen Einzelnen, die dann genau. zusammenwachsen wie bei Blumenkohl.
Ja, das ist, sieht wirklich aus wie ein Blumenkohl. Ich weiß gar nicht, ich vermute mal, dass sie, bin ich mir aber nicht sicher, in Mexiko oder in den USA wachsen die nicht in solchen Gruppen, sondern sind eher Einzelgänger.
Ja. Hast du denn eine Lieblingskaktee auch auf den Reisen entdeckt für dich?
Das wechselt. Also im Grunde habe ich sie fast alle lieb, weil jede Art dann doch eine sehr individuelle Erscheinung natürlich hat, aber auch sehr individuelle Wuchsbedingungen, was man hier jetzt ja gar nicht sieht. Hier sind sie ja nebeneinander gefercht, aber dort wachsen sie natürlich in Konstellationen mit anderen Pflanzen, mit Landschaftsformationen, also im Gebirge oder an Hängen und so weiter. Und das ist dann, lässt sich nicht so festlegen. Es ist nicht eine, es ist die Vielfalt, die mich reizt.
Nein. Ich bin unsicher, ob ich mir so einen Biotl-Kaktus aufschneide oder bleibe ich doch lieber beim Wein. Lassen wir sie mal weiter im Berliner Winterschlaf dümpeln, die lieben Stachelpflanzen. Ich bin Columbus dankbar, dass er sie nach Europa mitgebracht hat, denn rührend sind sie schon in ihrer Anspruchslosigkeit wie kleine Personen. Wenn euch interessiert, was Martin Köbel noch alles über den Kaktus herausgefunden hat, lege ich euch sein Porträt über die Kakteen sehr ans Herz. Erschienen in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz Berlin. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen. Tschüss.